8 Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, Interview Nummer 6 schon inzwischen. Mich freut, dass ich heute zwei Gäste habe, nicht nur einen oder eine, sondern zwei. Rahel und Dominik, mega cool, dass ihr da seid, dass ihr euch meinen Fragen heute stellt und uns ein paar Einblicke gebt in euer Leben, in das, was euch so bewegt und was bei euch gerade so los ist. Vielen Dank dafür schon mal. Und danke auch an dich, dass du wieder am Start bist, uns zuhörst, wieder eingeschaltet hast. Das freut mich richtig. Und ja, ich würde mich auch mega freuen, wenn du uns unterstützt, indem du uns abonnierst. Das ist eine einfache Unterstützung, kostet nichts, hilft aber mir einfach zu sehen, oh, das sind Leute, die interessiert ist, was wir hier machen. Genau, lass auch gern irgendwie einen Kommentar da oder ein Like oder schreib mir gerne per Instagram oder WhatsApp. Das würde mich sehr freuen. Genau. Und damit du keine Folge verpasst, kannst gerne die Glocke anmachen. Dann bekommst du da immer einen Hinweis, wenn eine neue Folge online geht. Soweit zur Einleitung. Jetzt herzlich willkommen nochmal, dass ihr beide da seid, Rahel und Dominik. Ich habe so zum Start einfach ein paar Entweder-Oder-Fragen. Das mache ich so ganz gern, weil da kommt man so, da bricht so ein bisschen das Eis und man kommt so ein bisschen ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob ihr da immer eins der beiden auswählen könnt. Wenn nicht, dann sagt halt noch ein drittes dazu. Und natürlich, wenn man das zu zweit beantworten muss, kann es ja auch durchaus sein, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Das ist aber gar nicht schlimm. Auch das dürft ihr sein an der Stelle.
Ja, das kann auch gut sein, dass es so ist.
Genau. Ja. Also, erstes Entweder-Oder-Paar. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Tee.
Na, da haben wir schon ein Paradebeispiel. Genau. Sehr gut. Gast oder Gastgeber?
Gastgeber?
Ja, ich glaube auch eher Gastgeber.
Cool. Das heißt, ihr ladet gerne Leute zu euch ein und das macht euch Freude.
Doch, ich freue mich. Habe ich auch von meiner Mama so ein bisschen gelernt. Ein offenes Haus zu haben ist einfach schön. Und es ist schön, Leute da zu haben.
Cool. Genau. Cool. Heute dürft ihr jetzt halt mal Gäste sein. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Strand oder Berge?
Berge.
Ah, schwierig. Ich glaube, am ehesten eine Kombination.
Eine Kombination, ja, auch gut.
Ja, also Strand und die Möglichkeit, in die Berge zu wandern, ist schon sehr cool, ja.
Hat auch beides ja wirklich was für sich. So.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Musik oder Film? Oder Buch? Oder was ganz anderes?
Kommt drauf an, mit wem. Ich glaube, ich würde es von der Person abhängig machen. Mhm. Also mit meiner Schwester zum Beispiel schaue ich ganz gern mal einen Film an. Oder mache aber auch voll gerne Musik mit ihr gemeinsam. Mhm. Jetzt mit anderen Leuten würde ich jetzt eher tatsächlich auch mal ein Spiel spielen oder wenn ich alleine bin, gerne auch mal ein Buch lesen, wenn es ein gutes ist.
Ja, also Film schaue ich schon gern. Musik ist für mich eher so der Begleiter im Alltag. Also wenn ich irgendwie...
So nebenher. So.
Nebenher, ja. Oder wenn ich vielleicht mal irgendwie irgendeine Situation habe, wo ich was verarbeite, also was Trauriges oder so, dann oder was Schönes oder so, Emotionen.
Musik. Ja. Cool. Und nächstes Paar, Date zu zweit oder lieber Leute treffen?
Auch da würde ich sagen, eine gute Mischung. Also ich mag das voll gerne, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Aber wir haben in unserer Ehe schon merken dürfen, dass wir auch Zeit zu zweit brauchen.
Ja. Eigentlich je mehr man so im Alltag eingebunden ist, je mehr man im Prinzip vor sich hin lebt und dort Aufgaben hat, umso wichtiger ist eigentlich, dass man sich die Zeit zu zweit nimmt. Weil es geht unter. Und man sollte auch nicht glauben, dass wenn man mehr Zeit miteinander arbeitet, dass man deswegen mehr Zeit hat miteinander, sondern das ist eher, das ist eher, suggeriert einem eher das Gefühl, dass man mehr Zeit miteinander hat, aber man hat sie nicht. Man muss sie sich wirklich bewusst nehmen.
Ja. Heimat oder Fremde?
Heimat. Also ich bin Schwabe und bin gern daheim. Das ist auch so ein bisschen interessant mit dem, was wir jetzt gerade vorhaben. Aber ja.
Ja, Heimat ist bei mir ganz arg mit den Menschen verbunden, die ich irgendwo habe.
Ja.
Deswegen kann bei mir Heimat auch schnell in der Fremde entstehen.
Ja, cool.
Ja.
Mhm. Vertrauen oder Kontrolle?
Boah, du hast echt schwere Wörter ausgesucht. Weil auch da. Also, ich glaube, ich bin schon jemand, der gerne weiß, irgendwas ist so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber klar, ich meine, Ehe oder Beziehungen leben auch von Vertrauen.
Ja.
Und gerade auch die Beziehung zu Gott zum Beispiel, finde ich, lebt von Vertrauen. Und das ist aber schon auch was, was ich jetzt auch immer wieder lernen muss oder auch schon musste. Und ja.
Ich denke, bei Dingen, die ich gut geplant habe, vertraue ich. Bei Dingen, wo ich nicht in der Hand habe, neige eher zur Kontrolle. Aber wie Rahel schon gesagt hat, wenn das Dinge sind, die ich nicht in der Hand habe, sondern Gott, dann wird es ja auch schwer mit der Kontrolle. Dann vertraue ich, dann bin ich herausgefordert zu vertrauen. Ja.
Dann noch ein letztes. Eher Ruhe oder Stille oder Action?
Ich würde vielleicht noch ein drittes dazu bringen. Arbeit, Ruhe oder Action. Also ich bin eher so der Schaffer.
Ja.
Und wenn ich das... Also ich brauche schon das Pendant zur Ruhe. Also wenn ich am Wochenende zum Beispiel zu viel daheim bin und nicht raus kann, dann werde ich nicht unbedingt genießbarer. Deswegen brauche ich die Mischung.
Ja.
Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der auch Action braucht oder der auch immer wieder neue Sachen ausprobieren möchte und da auch ein bisschen vorangeht, würde ich jetzt mal sagen, auch in unserer Beziehung vielleicht manchmal eher dann diejenige bin, die dann sagt, ach komm, das machen wir. Genau.
Cool. Ich glaube, es ist gut, wenn wir unsere Zuhörer so ein bisschen mit reinnehmen, wer ihr so persönlich seid und eure persönliche Geschichte auch nochmal kurz aufgreifen. Also vielleicht kann man dazu sagen noch, ihr wohnt jetzt aktuell beide in Deckenbronn. Genau, aber um nochmal ein bisschen zurückzublicken, Rahel, woher kommst du, wo bist du aufgewachsen?
Genau, ich bin nicht mal in Deutschland aufgewachsen, also geschweige denn Deckenbronn. Ich durfte in Brasilien groß werden. Ich war 6 Monate alt, als meine Eltern als Missionare damals nach Brasilien gegangen sind. Und wir haben dort neben einem Indianerreservat gelebt und da bin ich auch aufgewachsen. Und ich war dann schon 14 Jahre alt, also richtiger Teenager, als wir nach Deutschland gezogen sind. Bin dann hier in die 9. Klasse gekommen. Davor habe ich Homeschooling gemacht. Genau, und die Zeit hat mich sehr geprägt und ich bin auch sehr, sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich dort machen durfte.
Cool, das freut mich zu hören. Und was ist für dich jetzt so, also nach so einer langen Zeit, was ist da für dich mehr Heimat? Ist es Brasilien, ist es Deutschland oder kannst du es gar nicht wirklich sagen? Oder?
Also lange Zeit habe ich gedacht, meine Heimat muss Brasilien sein, vor allem am Anfang, als wir nach Deutschland gegangen sind. Das ist mir sehr schwer gefallen.
Ja.
Und ich bin sehr dankbar, dass ich schon ein Jahr nach unserem Umzug nach Deutschland nochmal für die Sommerferien nach Brasilien reisen konnte, weil diese 6 Wochen haben mir dann schon gezeigt, dass meine Heimat nicht mehr dort ist. Okay. Einfach weil die Menschen nicht mehr da sind und das Leben, das mir Heimat gegeben hat, der Alltag, nicht mehr existiert hat. Und so habe ich mittlerweile schon auch Heimat in Deutschland gefunden. Habe ja auch hier geheiratet. Und das ist aber das, was ich vorhin auch gemeint habe mit dem Heimat ist für mich mit Menschen verbunden.
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt nach Brasilien zurückreise, im Sommer waren wir für ein paar Wochen dort und haben Freunde besucht.
Ja.
Es ist natürlich so, dass ich da immer das Gefühl habe, oh, schön, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl, die Kultur, die Sprache.
Ja.
Das auf jeden Fall. Aber es ist nicht mehr, es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt sagen würde, das ist mehr Heimat für mich als Deutschland.
Jetzt kommt nochmal eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob du die so richtig beantworten kannst, aber was würdest du sagen? Inwiefern hat dich das geprägt, in Brasilien aufzuwachsen? Oder was haben dir die Menschen dort vielleicht auch mitgegeben, so was du jetzt vielleicht hier nicht so kennst oder was hier vielleicht auch weniger so ist?
Ich glaube, es sind viele Dinge. Ich meine, ich bin in einem sehr einfachen Umfeld groß geworden. Wir hatten lange Zeit keinen Strom, wir hatten kein Internet, kein Telefon, Fernseher. Ich habe gelernt, dass man wenige Dinge braucht zum Leben und das hilft mir einfach auch, ja, in einfachen Umständen zurechtzukommen und mich da auch wohl zu fühlen, wo ich merke, ich brauche viele Sachen nicht, die jetzt für andere Menschen, die von klein auf dran gewöhnt waren, was sind, wo sie nicht drauf verzichten können. Ich glaube, sehr geprägt haben mich schon auch die Menschen dort, die Kultur, der offene und herzliche Umgang miteinander und auch dieses, ja, auch, ja, die Lebensfreude, die dort auch in vielen Stellen herrscht. Es ist tatsächlich auch so, dass mir in Deutschland es auch immer schwerer gefallen ist, am Anfang auch mit der Unzufriedenheit umzugehen, die in Deutschland mir an vielen Stellen begegnet ist. Und ich habe dann aber auch nach mehreren Jahren jetzt in Deutschland gemerkt, dass man selber da aber auch schnell reinrutscht. Also wir haben es einfach sehr, sehr gut hier in Deutschland und dafür können wir auch voll dankbar sein. Aber wir stehen auch immer in der Gefahr, das zu vergessen oder Dinge selbstverständlich zu nehmen.
Spannend, ja. Du hast schon vorher gesagt, du bist dann so 8. Klasse oder 9. Klasse seid ihr nach Deutschland gekommen.
In 9. Klasse bin ich gekommen.
2010, glaube ich. Wie ging es dann weiter? Also was war dann so dein Weg?
Ich habe den Realschulabschluss gemacht. Und wie gesagt, mein Ziel war ja, möglichst schnell zurück nach Brasilien zu kommen. Dann habe ich gemerkt, dass es dort ja auch nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung hatte, weil meine Familie jetzt in Deutschland lebt. Und habe dann auch so langsam den Blick frei bekommen für die Chancen, die ich auch in Deutschland habe. Auch diese riesengroßen Chancen, was man hier auch als Frau machen kann, dass ich eben Schule weitermachen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Bin dann hier in Herrenberg an die Hilde-Domin-Schule gegangen und habe das Abitur gemacht. Und dann war ich tatsächlich noch mal ein Jahr in FSJ in Brasilien, habe da in den Slums gearbeitet, im Kinderheim. Und wie ich dann zurückkam, habe ich ein duales Studium gemacht zur Krankenschwester. Und habe da auch jetzt die letzten Jahre in Herrenberg im Krankenhaus gearbeitet. Habe dann auch noch irgendwann Rettungssanitäter draufgesetzt, bin in Ehningen als Rettungssanitäterin in der Notfallrettung gefahren und so im medizinischen Bereich gelandet sozusagen.
Cool, spannend. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Jetzt vielleicht mal zu dir, Dominik. Dein Weg sah ein bisschen anders aus. Du bist nicht in Brasilien aufgewachsen. Sag doch noch ein paar Sätze, wie das bei dir war.
Genau, also wenn man jetzt das Ausland sieht, dann könnte man meinen, bei mir ist alles viel langweiliger. Aber so, jetzt würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber also ich war im Prinzip schon immer in Deutschland, schon immer in Dergebrunn. Bin in Dergebrunn, also gebürtig eigentlich geboren in Herrenberg, aber das eint uns auch im Übrigen. Und dann haben sich die Wege aber schon sehr weit auseinander entwickelt zuerst mal. Bin dann in Dergebrunn, klar, in Kindergarten, Grundschule und so weiter, dann weiterführende Schule, aber wieder nach Herrenberg. Aber so hat sich eigentlich das ganze Leben so um Dergebrunn, ums Gäu im Prinzip gedreht. Und habe da ich meine Kindheit verbracht.
Und was kam dann so nach der Schule?
Ja, im Prinzip habe ich dann eine Ausbildung gemacht. Also ich habe in Daimler Industriemechatronik gelernt. Fand ich damals ganz spannend, weil es halt man sich noch nichts festlegt. Man hat Elektrik, Mechanik, kann dann einfach mal in alles ein bisschen reingucken, kann sich dann immer noch vertiefen, wenn man das will. Und hat aber was man nachher arbeiten kann, einfach noch viel Freiheit. Und es hat mir bis heute eigentlich in alle Bereiche, wo ich so zu tun hatte, sehr viel geholfen und auch viel Spaß gemacht. Genau. Und sonst sind über die Verwandtschaft, waren wir schon immer mit der Landwirtschaft verbunden. Habe eigentlich als Kind viel in der Landwirtschaft verbracht, mit Großeltern und auch mit der Tante dann. Und hat mir auch immer sehr viel Freude gemacht. Und nach der Ausbildung war 2008, um den Dreh rum, war ein bisschen wirtschaftlich schwierigeres Zeit. Und da habe ich dann entschieden, gut, bevor ich dann jetzt im Prinzip im Daimler ins Band gehe, mache ich ein Studium, dran. Habe dann auch Mechatronik in der Fakultät Mechatronik Automatisierungstechnik studiert. Das klingt jetzt hochtrabend, aber schlussendlich habe ich dann als Maschinenbauingenieur in der Entwicklung gearbeitet.
Ja,
Cool. Ja.
Und dann seid ihr irgendwann irgendwie aufeinander getroffen. Wie kam das? So aus Brasilien, aus Deckenfronn?
Eigentlich über das evangelische Jugendwerk in Deckenfronn. Mhm. Also ich habe seit der Zeit, dass wir nach Deutschland gezogen sind, eigentlich schon immer dann hier in der Kinder- und Jugendarbeit dann mitgearbeitet. Ja. Dominik hat da auch schon seit einigen Jahren den Jugendkreis geleitet und wie ich dann in den Jugendkreis gegangen bin, haben wir uns da kennengelernt. Und es hat dann noch einige Zeit gedauert tatsächlich, bis ich mir eine Beziehung mit Dominik vorstellen konnte, weil ich eben diese Sorge hatte, der ist so schwäbisch, so aus Deckenfronten, heimatverbunden, so. Genau. Und für mich war irgendwie so das Ausland schon auch immer ein großer Reiz und schon auch diese, die Arbeit auch unter Menschen, die nicht die Privilegien haben, die wir in Deutschland haben dürfen. Und genau, so bis ich das dann sehen durfte, dass er da eigentlich ganz praktisch ist für so eine Arbeit. Nee, und dass er da auch ein Herz für hat. Ja. Genau, da sind wir dann irgendwann zusammengekommen.
Ja. Cool, ja.
Heute vor 9 Jahren.
Oh, übrigens, genau. Oh, dann müssen wir das ja noch feiern. Ja.
Ja, da hat sie dann Nachgabe. Vor 9 Jahren, genau. Ja.
Wir haben jetzt schon von so ein paar, sag ich mal, Lebensentscheidungen gehört, Ausbildung, dann dieses Auslandsthema bei dir, aber auch eure Beziehung dann letztlich. Wie trefft ihr solche Entscheidungen oder was ist euch da wichtig bei so, ich sag mal, das sind jetzt keine einfachen Entscheidungen, sondern irgendwie auch sehr schwerwiegende und weitführende. Was ist euch da wichtig, wenn ihr solche Entscheidungen zu treffen habt?
Also zuerst mal bin ich kein besonders entscheidungsfreudiger Mensch, das würde die Reihe bestätigen, wissen. Also ich wäre da gern entscheidungsfreudiger oder klarer, aber eigentlich ist in der Vergangenheit war es immer so, wenn man rückblickend auf das ganze Thema schaut, dann habe ich schon so, sehe ich schon so, wie man da geführt wird, also wie sich so im Leben verschiedene Entscheidungen immer in eine Richtung bewegt haben. Und seit ich das erkannt habe, klar, da muss man auch gewisse Zeit oder Lebenserfahrung haben, aber seit ich das weiß, bin ich schon eher versucht oder eher dran, das auch mit dem abzuwägen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Also, dass ich vielleicht überlege, gibt es über meinem Leben einen größeren Plan, gibt es was ein größeres Ziel oder ein größerer Weg, und wie passen da die einzelnen Weggabelungen rein? Also, dass ich mir einfach überlege, wo führt mich das hin, und dass ich dann halt auch Gott in meine Entscheidung mit einbeziehe. Das ist jetzt halt nicht so, dass ich da ein Telefon in die Hand nehme oder dass ich da zum Fenster rausschreie und dann kommt die Antwort, aber dass ich dann einfach diese Entscheidungen vor Gott bringe, dass ich darüber bete, dass ich auch manchmal die Erfahrung mache, dass Menschen in meinem Umfeld, die ich vielleicht gar nicht gefragt habe, mir dann aber einfach auch eine Antwort geben. Und dass ich dann merke, Mensch, okay, Gott hat da andere Wege, mir die Entscheidungen oder mir da Impulse zu geben. Mhm. Und das ist schon was in den letzten Jahren so mich geprägt hat, aber auch, wo ich denke, wo Rahel auch manchmal mein Impulsgeber ist.
Ja, ich glaube, das Gebet ist unglaublich wichtig oder ist mir sehr wichtig geworden bei so Entscheidungen. Ich habe auch schon oft erleben dürfen oder vielleicht auch müssen, dass dann manche Entscheidungen komplett anders laufen, als man das selber vielleicht denkt. Ja. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich mal in Richtung Pädagogik gehe, also in einem Kindergarten oder dann später Lehramt. Habe dann Praktika gemacht und gemerkt, okay, es gefällt mir einfach nicht so sehr, wie ich mir das gedacht hatte. Und dass ich dann wirklich in eine medizinische Richtung gehe, was ich ganz lange komplett ausgeschlossen habe. Meine Mama ist auch Krankenschwester und das war immer für mich so ihr Job. Habe das gar nicht in Erwägung gezogen, dass ich das ja auch machen könnte. Da habe ich dann schon erlebt, dass wir einfach für solche ganz praktischen, normalen, auch kleine Entscheidungen beten dürfen. Und dass wir dann aber auch offen sein müssen, wenn Gott uns dann irgendwie Möglichkeiten schenkt, die wir vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Und dann aber auch den Mut zu haben, in die Richtung zu gehen und darauf zu vertrauen, dass, wenn Gott uns dahin haben möchte oder diesen Schritt vorhin hinstellt, dass er dann auch die Türen dazu aufmacht oder sie eben auch verschließt, wenn es doch nicht richtig ist. Und so mit dieser Vorgehensweise, sag ich jetzt mal, bin ich bisher weit gekommen oder bis hierher gekommen jetzt auch, ja.
Cool. Danke euch für den Einblick, weil ich glaube, es ist schon für viele Menschen so ein Thema, wie finde ich raus, was will Gott von mir oder wie treffe ich überhaupt solche Entscheidungen. Vielen geht es vielleicht ähnlich, die sagen, ich bin gar nicht so der Entscheidungstyp, ich habe vielleicht auch nicht den Mut dazu oder ich weiß gar nicht, anhand von was ich mich entscheiden soll. Ich könnte mir beides vorstellen oder alles vorstellen, irgendwie so. Und ich glaube, da ist schon gut, immer wieder auch Menschen zu hören, die von sich erzählen, wie sie das machen. Ich glaube, das ist auch bei jedem ein bisschen anders und auch der Weg Gottes mit uns ist da, glaube ich, an der Stelle oft unterschiedlich. Mhm. Manche haben da ein ganz klares Reden, so eine Art Zettel vom Himmel. Andere hören gar nichts. Mhm. Aber es passiert einfach was, wie ihr jetzt auch ein bisschen beschrieben habt. Oder es öffnen sich Türen oder es kommen Menschen auf einen zu oder ganz unterschiedlich. Und da möchte ich euch einfach auch das Angebot machen, dass ich euch da auch gerne, dass ihr gerne euch bei mir da melden dürft, wenn ihr da struggelt irgendwie oder an dem Punkt seid und ich gerne bereit bin, euch da irgendwie zu unterstützen, herauszufinden, wie Gott zu euch spricht oder herauszufinden, wie ihr da auch Entscheidungen treffen könnt. Natürlich, ich kann die Entscheidung nicht für euch treffen und ich will euch da auch nicht sagen, mach so oder mach so, sondern eher euch da zu begleiten auf diesem Weg und vielleicht das eine oder andere mitzugehen, einen oder anderen Impuls zu geben. Genau. Dann kam bei euch ein anderes großes Thema, vor allem dann auch nach der Hochzeit in euer Leben, nämlich das Thema Familienplanung, Kinderwunsch, nenne ich es jetzt mal. Erzählt mal, was war da oder wie war das?
Ja, also tatsächlich war so, ich komme aus einer Familie mit vielen Kindern, ich habe 6 Geschwister.
Ja.
Und tatsächlich war so der Wunsch, irgendwann eine eigene Familie zu haben, bei mir schon immer da.
Ja.
Auch eine große Familie zu haben.
Mhm.
Ich habe sehr jung geheiratet dann auch. Ich war erst 21, als wir geheiratet haben. Und als mein Studium, ich das dann beendet hatte oder das dem Ende zuging und wir gesagt haben, ja, jetzt hätten wir gerne Kinder, haben wir die sehr schmerzliche Erfahrung machen müssen tatsächlich, dass wir keine Eltern wurden.
Mhm.
Und das war für mich, würde ich sagen, tatsächlich die größte Glaubenskrise bisher im Leben, weil ich so zum ersten Mal ernsthaft auch an der Güte Gottes gezweifelt habe und mich das an einen Punkt gebracht habe, an dem ich ganz, ganz, ganz viel einfach in Frage gestellt habe.
Ja.
Und heute rückblickend auch sagen muss, die Erfahrung war auch gut und es hat mich auch näher nochmal zu Gott gebracht. Ich habe hab erleben dürfen, dass Gott einen durch so eine Zeit auch trägt, aber auch die Erfahrung machen müssen, dass man es auch zulassen muss.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt drüber erzählen kann von der Zeit her und so. Ich könnte da sehr lange drüber reden, weil es auch ein langer Weg war und ein sehr steiniger Weg war. Wir sind tatsächlich, also ich habe mich zunächst voll in die Arbeit gestürzt, wie ich so die ersten enttäuschenden Monate hinter mir hatte oder wir hinter uns hatten, habe, wie gesagt, da noch die Rettungssanitäterin gemacht, mich noch mal ein bisschen beruflich umorientiert. Und das Thema Ausland und Mission war schon immer bei uns präsent. Und Dominik war dann in der Situation tatsächlich der Entscheidungsfreudigere und der Actionsuchendere als ich. Der hat dann so die Entscheidung getroffen, kann man sagen. Ich habe da nicht so viel mitentscheiden können, hatte da nicht die Ressourcen dafür, dass wir für 3 Monate nach Kenia gegangen sind und da mal so einen Auslandseinsatz gemacht haben, in kurzer Zeit. Und die Zeit hat mir sehr geholfen, weil ich mal aus meinem Hamsterrad raus musste, einfach viel weniger Zeit in Arbeit reinstecken konnte und mehr, also gezwungen war, mehr Zeit auch mit mir und mit Gott zu verbringen im Gebet. Und kann jetzt heute sagen, dass Gott es gut gemacht hat. Wir haben zwar mittlerweile die endgültige medizinische Diagnose, dass wir keine Kinder bekommen werden, aber haben beide doch auch ein Ja dazu gefunden und auch so auch in der guten Weise, nicht voller Trauer und Bitterkeit, sondern in der Gewissheit, dass Gott eben doch gut ist und dass wir ihm vertrauen können, weil er uns nicht irgendwie was Schlechtes möchte, sondern uns Leben in Fülle schenken möchte.
Ja.
Ja. Ich würde auch sagen, dass man mittlerweile die an dem Punkt aus sind, wo man sagt, was kann denn Gutes aus dem Thema Kinderlosigkeit entstehen? Also welche Freiheiten haben wir da? Ganz am Anfang, man als Mann oder als praktisch denkender Mensch kommt man schneller an den Punkt, dass man vielleicht überlegt, für was könnte es gut sein. Aber da kann man das sagen, aber da kommt das nicht so an bei der Rahel jetzt in dem Fall. Aber ich glaube, das ist auch allgemein bei der Partnerin, da will man das nicht hören. Aber mittlerweile, wenn man jetzt mal so eine gewisse Zeit und wenn man auch ein Ja dazu gefunden hat, kann man schon auch die Vorteile im Prinzip da drin sehen, dass man jetzt weniger, also ganz praktisch, wenn wir jetzt ins Ausland gehen, es wird sich nicht in erster Linie die Frage nach der Schulbildung oder nach vielem stellen. Und auch was die Verantwortung angeht, wir haben die Verantwortung für uns zwei, wir haben jetzt nicht auch nur die Verantwortung für ein Kind und müssen da vielleicht auch, ja, müssen da nicht abwägen, was tun wir unserem Kind an, und kriegen auch von außen dann weniger die, seid ihr euch bewusst, was ihr eurem Kind antut. Ja. Genau, das ab.
Kraft und Zeitfaktor.
Und Kraft und Zeit, genau.
Ja. Aber trotzdem ist es natürlich ein krasser Einschnitt, sag ich mal, und ich finde es schon auch beeindruckend, also weil es ja schon sowas, wie soll ich sagen, schon so ein essentieller Lebenswunsch eigentlich ist von ganz vielen. Und da sag ich mal, Gott über seine eigenen Wünsche stehen lassen zu können und akzeptieren zu können, dass er einen anderen Weg mit einem hat oder das auch annehmen zu können, den eigenen Wunsch oder das eigenen Lebensplan dem unterzuordnen, auch ein Stück weit, finde ich sehr beeindruckend und ist wahrscheinlich auch, wie ihr jetzt auch schon gesagt und angedeutet habt, auch ein sehr steiniger Weg, dahin zu kommen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre von selber niemals an diesen Punkt gekommen. Mhm. Das ist auch was, wo für mich so ein ganz großes Zeugnis für Gottes Existenz in meinem Leben ist, weil ich weiß, wenn er nicht geschenkt hätte, dass ich da ein Ja dazu finde, dann wäre ich heute nicht hier. Ja. Also ich bin mir sicher, mir hätte jeder Psychologe eine Depression attestiert in der Zeit. Mhm. Und ich war tatsächlich an einem Punkt, wo ich auch die Frage nach dem Sinn in meinem Leben gestellt habe, weil ja der komplette Lebensplan, wie du sagst, durcheinander gewirbelt ist und erstmal alles, was man bisher gedacht hat, was mal sein wird, ganz anders dann ist, beziehungsweise so ist, wie man es eben eigentlich auch nie wollte.
Ja, genau. Ja.
Und da muss ich ehrlich auch sagen, dass ich da überhaupt nicht meine Stärke da irgendwie, oder dass ich das jetzt gar nicht als mein Verdienst ansehen kann, weil ich eben weiß, ich wäre da nicht rausgekommen. Ich war da in einem Loch drinne, und wenn mich Gott da nicht rausgezogen hätte und mir nicht gezeigt hätte, was er für Möglichkeiten hat und dass er wirklich gut ist, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Ja. Vielen Dank euch für die, sag ich mal, jetzt auch sehr persönlichen Einblicke, auch bei so einem Thema, das ja doch irgendwie ja auch verletzlich ist oder sehr intim. Und ich glaube aber, es ist gut, darüber zu reden, weil ich glaube, es gibt ganz viele, denen es so geht und die das so erleben und die damit wirklich zu kämpfen haben oder daran zerbrechen sogar. Ich habe ja auch das Interview mit dem Ehepaar Altrichter geführt aus Gärtring, für die das auch lange ein Kampf war. Übrigens kann man da sagen, das Kleine ist auf der Welt und ihm geht's halbwegs, also den Umständen entsprechend gut. Die sind jetzt auch schon wieder zu Hause aus der Klinik. Also das ist auch eine schöne Botschaft, die man hier sagen darf. Und gleichzeitig trotzdem auch die Ermutigung an die, denen es so geht wie euch und die da echt zu kämpfen haben, sich da Hilfe zu holen, sich da auch zu trauen, drüber zu reden, soweit es halt geht. Und ich glaube auch, ihr würdet das sicher auch zur Verfügung stehen, wenn da jemand irgendwie, oder?
Ja, doch.
Ja.
Ja.
Genau, also da gerne auch melden und den Kontakt suchen, weil ich glaube, da hilft es auch, von Erfahrungen zu hören und mit Menschen zu reden, die das nachvollziehen können und die das verstehen können.
Also mir hat es sehr geholfen.
Ja. Genau. Ja, dann, das habt ihr gerade auch schon angedeutet, dann kam ja nochmal ganz stark dieses Thema Ausland für euch so auf. Ihr habt dann eben dieses, wie sagt man da, diesen Kurzzeit-Praktikum-Einsatz gemacht. Das war vor allem für dich ja auch schon das größere Thema oder die größere Frage, ob du dir das vorstellen kannst, Dominik, oder?
Ja, das kann man schon so sagen, genau. Einfach weil auch ich jetzt halt, ich denke, drei ist es schon mit der Prägung in der Kindheit, dass sie viel im Prinzip außer Landes war und ja. auch, ich denke, ja, Heimat auch anders definiert hat oder definiert, war das für sie jetzt nicht, denke ich mal, nicht die riese Frage, aber ja. bei mir schon eigentlich durch das, dass ich gern daheim war oder auch viel daheim eingebunden, habe ich für mich schon ein bisschen innerlich das Gefühl gehabt, mich braucht es hier. Mhm. Also ich kann nicht einfach gehen. Das war tatsächlich ja. auch wirklich so die Frage, wo ich gesagt habe. Und interessanterweise, also ich habe während meiner beruflichen Zeit, also während meiner aktiven Arbeitsleben, berufsbegleitende Bibelschulausbildung noch gemacht, einfach auch weil innerlich in mir die Frage war, wo ist mein Platz oder was will Gott mit meinem Leben? Ja. Das war so eigentlich eure Frage oder was sagt die Bibel auch darüber und deswegen Bibelschule. Und in einer Vorlesung ging es auch um das Thema, wo möchte mich Gott oder was ist vielleicht auch der Platz von mir?
Ja.
Und da hat ein Dozent von mir gesagt, das ist eine steile These, aber hat es gesagt, du musst es, vielleicht brauchst du einmal den Perspektivwechsel. Ich frage oder du stellst die Frage, wo ist mein Platz? Mhm. Und vielleicht könntest du mal die Frage von der Rückseite betrachten, wo ist er nicht? Also wo? Und er hat dann halt gesagt, schau dir mal an, was hält dich hier? Also weil ich gesagt habe, will Gott mich im Ausland? Und er hat gesagt, stell doch die Frage mal andersrum, was hält dich hier? Warum musst du unbedingt hier bleiben? So. Mhm.
Ja.
Und das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und dann im Zuge von, also gerade auch dieser Krise, wo wir gesagt haben, Mensch, jetzt sind wir gerade hier so in unserem Hamsterrad gefangen und wir kommen jetzt nicht los, ist uns so bewusst worden, wir müssen jetzt einfach mal einen Schritt gehen.
Ja.
Und dieser Schritt war für uns jetzt dieser Kurzzeiteinsatz, also die 3 Monate in Kenia. Weil da sind wir dann mal rausgekommen, man musste da im Vorfeld auch schon viel regeln, man musste natürlich, also ich musste nicht kündigen, ich konnte mich freistellen lassen von meiner Arbeit, Rahel konnte sich auch im Prinzip freistellen lassen und ein bisschen unbezahlten Urlaub nehmen und da kam man dann raus aus unserem Hamsterrad und konnte einfach mal schnuppern und einfach mal ausprobieren. Ja, wie ist das so, wenn wir jetzt im Ausland sind? Und das andere Weise auch, wie ist das denn dann mit unserer Familie im Inland oder hier? Was passiert, wenn wir nicht mehr da sind? Bricht alles zusammen? Man kann vorweg sagen oder man kann im Nachhinein sagen, nein, es ging vieles ohne mich, es geht vieles ohne mich und hat mich wirklich auch an den Punkt gebracht oder uns an den Punkt gebracht, das hält uns nicht.
Ja.
Also es gibt jetzt nicht viel, was hier wirklich von uns abhängig ist.
Ja.
Und damit war dann der Horizont doch wieder weiter geöffnet im Ausland. Wie sieht es denn im Ausland aus?
Ja. Jetzt hast du nochmal stark so dieses Thema, was will Gott, so aufgegriffen. Da vielleicht nochmal die Frage, wir hatten es ja vorher schon darüber, aber warum ist es für euch so wichtig, danach zu fragen, was Gott will oder was bringt es euch, jetzt mal blöd gesagt. Also, weil ich glaube, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ich glaube schon auch an Gott, aber ja, die Entscheidung über mein Leben treffe ich selber und habe ich auch selber eine Verantwortung und so. Also, weiß nicht, das ist vielleicht eine schwierige Frage, aber warum fragt ihr danach?
Also, ich bin der Überzeugung, dass Gott mir das Leben geschenkt hat oder dass es mich nur gibt, weil er wollte, dass es mich gibt.
Ja.
Und ich habe tatsächlich auch durch dieses Thema Kinderwunsch gemerkt, ich kann mir viele Ziele im Leben setzen und viele Dinge vorstellen, was ich erreichen möchte oder wo ich auch sage, das ist das, was man im Leben machen muss, um ein gutes Leben geführt zu haben. Ja. Aber im Endeffekt ist das alles auch sehr verletzlich. Es kann auch sehr schnell mal weg sein. Dinge können sich anders entwickeln, als man das selber sich vorstellt. Und dann ist ja schon die Frage, ist dann mein Leben plötzlich wertlos geworden, weil ich das nicht mehr habe, was ich ursprünglich gedacht habe? Das brauche ich zum Leben. Und da habe ich dann schon auch gemerkt, es ist gut, danach zu fragen, was hat sich Gott eigentlich vorgestellt? Was ist eigentlich derjenige, der mir das Leben geschenkt hat? Der muss ja auch irgendwie einen Sinn dahinter gesehen haben, dass es mich gibt. Und ich glaube, dass man eben gerade deswegen schon allein die Frage stellen sollte, für wen oder ja, wo möchte Gott, dass ich mein Leben lebe? Und das, ich glaube, dass das gar nicht unbedingt dann immer nur ein Platz ist, oder ein Ort, auf den man, nach dem man so lange suchen muss, bis man ihn gefunden hat, sondern dass das ganz am Anfang einfach der Ort ist, an dem man gerade ist. Und wie Dominik schon gesagt hat, ist es dann aber auch schon immer mal wieder ein Hinterfragen. Ist das jetzt gerade immer noch der Platz oder ist er woanders? Mhm. Und dann, genau, dann auch bereit sein, Gott zu gehorchen, wenn er einem zeigt, hey, jetzt ist auch wieder was anderes dran. Und dahin zu gehen, genau, finde ich auch total bereichernd einfach, weil man ja so auch einfach viel mehr Sachen erlebt, als man sich selber vielleicht vorstellen könnte. Und das Leben bunt und vielfältig wird.
Für euch war dann mit durch diese 3 Monate, wurde dann klar, das ist ein Weg, den wir uns vorstellen können. Du hast auch gemerkt, ja, die brauchen mich da auch. Und die können auch mit mir als Ingenieur was anfangen. So. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Ja, also da muss man vielleicht dazu sagen, das ist tatsächlich, das war mit auch noch ein Grund. Also das eine war das, wo will mich Gott? Und das andere war, wie kann mich Gott gebrauchen? Ja. Und für mich, vielleicht muss man nur dazu sagen, war das, das Bild von Missionar, weil jetzt, das ist ja jetzt unsere neue Berufsbezeichnung, wenn man das mal noch definiert. Für mich war Missionar immer mit einer Definition besetzt, wo ich mich nicht gesehen habe. Also für mich ist und ich habe dann im Laufe der Zeit, wenn man ein bisschen in der Bibel liest, sieht man, da wird es so ein wenig beschrieben, was Gott sich darunter vorstellt unter mir Missionar. Und dann sieht man, dass da unterschiedliche Facetten gibt. Also es gibt die, sag ich jetzt mal, die Leute, die Evangelisten, das sind die auf die Menschen zugehen, die voll Feuer und Flamme dafür sind und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und dann gibt es die Lehrer, das sind Lehrer, kann man sich ja vorstellen, und so weiter. Und ich habe in alle diesen, oder in den jetzt schon genannten, habe ich mir nicht so richtig wiedergefunden. Also ich kann auch mit Menschen reden, aber ich brauche schon Anlass, einen Grund, also jetzt einfach so. Aber in dieser Aufzählung, interessanterweise, kommt weiter hinter auch noch Hilfeleistung zum Beispiel, wird dort aufgezählt. Ja. Und das ist jetzt was, wo ich sage, Mensch, Gott hat mich ja auch begabt mit praktischer Hilfe oder praktische Fähigkeiten. Also gerade als Ingenieur weiß ich nicht, ob ich da so viel im Ausland eingesetzt wird. Vielleicht das Denken, das man da vermittelt kriegt, aber in meiner Ausbildung, also in meiner Industriemechatronik-Ausbildung, da habe ich wirklich Fähigkeiten kennengelernt. Ich denke, damit kann ich schon Menschen auch helfen. Und das habe ich in diesen 3 Monaten in Kenia gemerkt, okay, es braucht im Hintergrund auch Leute, die in der Werkstatt die Autos reparieren für den Evangelisten, sonst kommen die nicht dahin, wo sie hinkommen sollen. Oder es braucht Menschen, die irgendwelche Kirchentüren schweißen, weil das sonst es regnet auch mal und ist auch mal kalt in Kenia. Und einfach den Menschen dort wirklich mit dem zu helfen, was uns als Gabe mitgegeben wurde. Und so habe ich im Laufe der den 3 Monate einfach, hat sich das Bild in mir gewandelt, oder das konnte ich ein Bild erkennen von einem Missionar, wo ich mich dann auch wiedergefunden habe. Und habe dann gemerkt, Mensch, okay, also das könnte passen. Und Rahel, denke ich, ist ähnlich gegangen, wo es bei ihr eher weniger in Frage gestellt war. Aber kannst du vielleicht selber noch was dazu sagen?
Ja, du hast ja gefragt, wie es sich so weiterentwickelt hat. Also wir haben einfach in der Zeit gemerkt, okay, das Arbeiten in einem anderen Land als Missionare können wir uns gut vorstellen. Und wir sind dann zurück nach Deutschland gekommen und haben im Prinzip dann einfach die nächsten Schritte getan. Wir haben uns beworben als bei einer Organisation und sind dann ins Gespräch gegangen, wo könnte denn unsere Einsatzstelle sein, und gerade weil wir dann auch gesagt haben, wir sind kinderlos, wir können einfach uns auch vorstellen, in eine schwierigere Einsatzsituation zu gehen, wo vielleicht Familien mit Kindern nicht so leicht arbeiten können. Da wurde dann relativ schnell der Südsudan ins Gespräch gebracht. Und jetzt in knapp 3 Wochen werden wir in den Südsudan reisen und für die nächste Zeit dort dann arbeiten. Oder leben und arbeiten, genau.
Also für alle, die sich fragen, wo der Südsudan liegt, ist so zwischen Äthiopien, Kongo, Uganda, da die Ecke, oder?
Genau. Ja,
also nördlich von Kenia, östlich von Äthiopien, ja, und westlich vom, ja, vom Kongo.
Ja, ja.
Ja.
Genau, und ist eigener, unabhängig vom Sudan, den man, genau, vielleicht präsenter hat. So,
ja, das ist, oder, wichtig zu sagen, ja, genau, weil der Sudan ja gerade oft Schlagzeilen gemacht hat, genau, mit Krieg und Terror. Und der Südsudan ist seit 2011 unabhängig vom Sudan. Ja. Ja, gilt aber auch schon als gescheitert, leider, der Staat, weil einfach dort sehr viele Probleme vorherrschen mit Korruption, mit großer humanitärer Not. Und es ist einfach ein Land, das von vielen, vielen Jahren Bürgerkrieg gekennzeichnet ist. Und dementsprechend ist auch die Infrastruktur zum Beispiel sehr schlecht und auch die Schulbildung. Ja. Genau.
Vielleicht, weil du das Bild Missionar angesprochen hast, ich glaube, viele haben von Mission oder Missionar schon auch, vielleicht auch aufgrund der Geschichte des Ganzen oder was da alles immer wieder passiert ist, auch ein negatives Bild, so irgendwie, da werden Menschen sowas manipuliert oder gezwungen oder wie auch immer, woher auch immer das kommt, da vielleicht wollt ihr da noch ein paar Sätze zu sagen, was es für euch heißt oder wie ihr euch das vorstellt oder was ja auch eure Beweggründe dafür sind. So.
Also ich glaube, dass wir Menschen hier, oder ich persönlich, ich darf die Bibel kennen, ich darf Jesus kennenlernen, durfte Jesus kennenlernen. Und Jesus hat ja, bevor er zurück in den Himmel aufgefahren ist, gesagt, dass wir weitererzählen sollen von dem, wie er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und das ist für mich Mission, dass ich das, was Jesus gemacht hat und was er gelebt hat, weitergebe. Und das ist für mich jetzt gar nicht mal unbedingt das, dass ich dann irgendwie jeden Menschen, der es hören will oder der es auch nicht hören will, anquatsche und aggressiv dann anfange, von Jesus zu erzählen und denen irgendwie zu sagen, du musst ganz unbedingt auch an Jesus glauben oder so. Ja. Sondern das ist vielmehr dieses Miteinanderleben auch und dieses die Liebe, die Jesus ja eigentlich auch durch all seine Taten auch verkörpert hat, diese Liebe auch weiterzugeben.
Ja.
Und das für uns jetzt ganz konkret, auch im Südsudan, wo es so viel humanitäre Not gibt, ist es ganz zwingend auch damit verbunden, dass wir praktisch helfen. Also dass wir da jetzt nicht hingehen, uns irgendwo auf den Platz stellen und anfangen, hier Predigten zu schwingen, sondern dass wir mit dem, was wir können, sei es jetzt im medizinischen Bereich oder im technischen Bereich, helfen. Ja. Und genau, das ist eigentlich so das, was ich unter Mission verstehe. So ein Zusammenleben und Gottes Liebe weitergeben. Und,
Das Vorleben.
Und dann schon auch davon zu reden und davon weiterzuerzählen, was mir im Leben halt und was mir im Leben Hoffnung gibt. Aber ohne jetzt den Druck, dass ich jemanden irgendwie zu etwas zwinge, was er nicht will oder so.
Ja, ich würde vielleicht nur sagen, im Prinzip geht es darum, den Menschen eine Perspektive zu geben. Weil wir denken immer, dort unten, die haben ja ihr Leben, es wird schon irgendwie, die kommen ja irgendwie über die Runde. Manchmal schlecht, manchmal gut. Aber ich glaube, es kommt auf die Perspektive an, die sie haben. Wenn sie keine Perspektive haben, also wenn ich morgens aufstehe und habe eigentlich keinen Grund zum Leben und habe eigentlich nur im Sinn, wie komme ich heute zu meinem Essen und das bestimmt mein ganzes Leben, das ist keine, also zumindest meine Definition, das ist kein lebenswertes Leben oder kein Leben, wo ich auch Pläne mache für die Zukunft. Also dort, ich denke, das wird uns auch begegnen. Das ist eine ziemliche Hoffnungslosigkeit und auch Trostlosigkeit. Und da macht sich auch keiner einen Kopf, soll ich meine Kinder in die Schule schicken, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wie der morgige Tag zu überleben ist. Und da möchten wir ihnen, sowohl, wie es Drei schon gesagt hat, praktisch als auch geistig die Perspektive aufzeigen, nämlich dass sie ja von Gott geschaffen sind, geliebt sind und zum Zweck erschaffen sind. Genauso das Gleiche wie wir, also den wir für uns schon gefunden haben. Und dass sie dann für ihr Leben eine Perspektive gewinnen. Und die Bibel spricht ja auch von einer Ewigkeit, also Perspektive in die Ewigkeit. Also es gibt auch ein Ziel in der nach dem Tod. Und dass sie einfach wieder Mut schöpft, auch in ihr Leben zu investieren. Und da gehört Bildung dazu, dass Kinder in die Schule gehen können und einfach auch wieder für die Zukunft ausgerüstet werdet. Da gehören auch praktische Projekte dazu, Ausbildung und aber auch, und eben auch das Geistliche.
Ja. Und soweit ich weiß, arbeitet ihr dort ja auch mit der Kirche vor Ort zusammen, oder?
Ja.
Und ich glaube, das ist schon auch nochmal ein Faktor, dass, glaube ich, auch das Bild nochmal verändert, weil oft hat man so das Bild, da kommen welche so aus dem Westen so mit ihren tollen Ideen und mit allem und machen da so, aber ihr seid ja auch stark da, um die Menschen vor Ort zu unterstützen in dem, was sie wollen und dem, was sie ihrem Land auch geben wollen.
Ja. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir noch gar nicht genau sagen können, was wir da jetzt jeden Tag machen werden, weil wir eben ganz bewusst gesagt haben, wir gehen dahin, wir sind erstmal fremd, wir sind erstmal angewiesen, dass uns Menschen dort an die Hand nehmen und sagen, hey, hier funktioniert das so und so. Und deswegen finde ich auch voll schön daran, dass es so ein Geben und Nehmen ist, also dass ich auch voll gespannt bin, was ich von den Menschen dort lernen kann. Ja. Und ich durfte in meinem Leben, gerade durch meine Kindheit in Brasilien, oft erleben, dass wenn man von außen kommt in eine fremde Kultur und meint, man weiß, man kennt die Lösung für alle Probleme vor Ort, das funktioniert nicht. Mhm. Da arbeitet man aneinander vorbei und da erreicht man im Endeffekt im schlimmsten Fall gar nichts, außer dass man vielleicht belächelt wird von den Leuten vor Ort, weil sie halt gar nicht verstehen, was eigentlich das Anliegen ist von der Person, die da kommt. Und das ist uns schon sehr wichtig, dass wir auch sagen, wir wollen kein Projekt anfangen, ohne Einheimische mit einzubeziehen, ohne dass jemand von vor Ort schon dabei ist, der auch ein Anliegen dafür hat. Also ganz praktisch, konkretes Beispiel zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Krankenstation aufzubauen und zu sagen, kommt alle her, die ihr irgendwie ein medizinisches Problem habt und ich gebe euch ein Medikament. Ja. Und wenn ich vielleicht in 5, vielleicht auch in 2, vielleicht in 10 Jahren wieder weg bin, dann müsst ihr halt gucken, wie er ohne mich zurechtkommt.
Ja.
Sondern dass ich schon möchte, gucken möchte vor Ort, wer macht das denn bisher? Weil sie haben ja jetzt gerade auch eine Lösung für dieses Problem, dass es Krankheit und Verletzung gibt. Und vielleicht kann diese Person mir beibringen, was sie über die Pflanzen vor Ort zum Beispiel weiß, was sie da einsetzen. Und vielleicht kann ich was über Hygiene lehren und so eine Zusammenarbeit einfach entstehen, die dann auch noch, nachdem wir vielleicht irgendwann wieder weg sind, da ist und Früchte trägt. Genau.
Ja, cool. Vielleicht noch das Thema, was wir auch so im Podcast haben, so diese große Überfrage, warum und wie kann heute noch jemand an Gott glauben? Ihr habt da jetzt eigentlich schon relativ viel dazu gesagt, warum ihr an Gott glaubt, aber vielleicht nochmal mehr die Frage, wie lebt ihr das konkret in eurem Alltag, so diesen Glaube an Gott?
Ich habe so schon anfangs mal gesagt, ich versuche in meine Entscheidungen Gott mit einzubeziehen, zu schauen, wie passt es in das große Ganze, den großen ganzen Plan Gottes mit mir, dass ich da bei den Entscheidungen ihn mit einbeziehe. Gut, dann, dass ich halt nach seinem Willen fragen, wenn das geht das alles in die gleiche Richtung?
Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn ich mein wenn Gott nicht wäre, dann gäbe es mich, glaube ich, gar nicht so in der Form, wie es mich jetzt gibt. Ich glaube, dass der Glaube prägt mich in vielen oder fast in allen Bereichen von meinem Leben einfach, weil Jesus ja auch immer da ist. Also ich kann ja zu jeder Zeit mit ihm reden oder irgendwie ein kurzes Gebet zum Himmel schicken und darf dann auch in so vielen Kleinigkeiten auch sehen, dass es ihn gibt, sei das jetzt in der Natur ganz oft, sei das in der Begegnung mit anderen Menschen. Und ich glaube, dass der Glaube an Gott heute noch genauso wichtig ist, wie er früher war oder wie er damals war. Und finde es auch so schön, dass ich höre oft so diesen Satz, auch schön, wie du glauben kannst, so einen Glauben hätte ich auch gerne, aber für mich ist es nichts oder so. Und ich glaube, wir tun da viel mehr voll oft das Augenmerk auf die Leistung von einer Person richten, also Mensch, so ein toller Glaube, wie die hat oder wie der hat. Und dabei übersehen wir, was für einen tollen Gott wir eigentlich haben. Und mein Glaube ist jetzt keine Leistung, die ich irgendwie erbringe, sondern ich glaube, dass das einfach, oder es ist einfach eine Beziehung, die ich lebe. Ich lebe eine Beziehung mit Jesus, indem ich weiß, er ist Teil von meinem Leben und dem ich ihm auch ganz von mir aus auch diese Möglichkeit gebe oder ihm auch sage, ich will, dass du Teil von meinem Leben bist. Ja. Und indem ich einfach auch dann in der Bibel lese, versuche das auch jeden Morgen ein Kapitel zu lesen, wo ich einfach sage, ich möchte davon lernen, wie hat sich Gott das Leben dann vorgestellt zwischen Menschen, weil ich der Überzeugung bin, dass er ein gutes Leben schenkt mit den Regeln, die er uns gegeben hat oder auch mit dem Vorbild, das er uns gegeben hat. Und das ist dann auch wieder so ein Grund, der mich dann auch rausgehen lässt und das auch im Miteinander mit anderen Menschen zu leben. Ja. Genau.
Ich würde vielleicht nur sagen, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt oder ein Punkt ist von unserem Glaubensleben, ist, dass man es nicht auf der Gottesdienst jetzt reduziert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wo man ja versucht ist, am Sonntag geht man in den Gottesdienst, da ist es dann präsent und dann unter der Woche flacht es so ab und dann brauchen wir es wieder so, sondern dass es einfach in jedem Lebensbereich immer wieder uns bestimmt, eigentlich unser Handeln bestimmt, dass man überlegt, also gibt es ja diese Bändchen, finde ich immer ganz interessant, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, what would Jesus do? Also wenn man jetzt vor einer Situation steht, also einen Menschen trifft und man denkt, Mensch, dem geht es irgendwie nicht gut, dass man sich dann überlegt, welchen Rat hätte vielleicht Jesus ihm gäbe, also ohne dass ich mir jetzt anmaßen will, den Rat, den ich ihm gäbe, den hätte Jesus ihm gegeben, das ist ziemlich sicher nicht, aber dass ich einfach überlege, Mensch, was könnte ich ihm Gutes tun, oder dass ich halt auch in meine Gruppe und Kreise, wo ich mich bewege, einfach auch ansprechbar bin. Ich muss ja gar nicht immer der sein, der da in jedes Gespräch das bin ich auch nicht, auf das Thema lenkt, aber wenn ich halt gefragt wird oder wenn ich merke, das Thema geht in die Richtung, dass man da dann einfach eine Meinung dazu hat oder einfach einen Standpunkt dazu hat.
Ja. Auch cool. Im Beruf, ja.
Vielleicht da nochmal ein letztes Thema. Du warst im Rettungsdienst auch aktiv oder bist es immer noch, du in der Feuerwehr. Finde ich auch, und du auch noch im Krankenhaus, ja. Wie habt ihr oder wie erlebt ihr dort die Situation? Wie geht's da euren Kollegen, Kameraden? Ja, wollt ihr da vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen?
Gut, das ist auch wieder ein sehr großes Thema. Genau. ich glaube, ich würde behaupten, meine Kollegen wissen alle, dass ich Christ bin, sowohl im Krankenhaus als auch im Rettungsdienst. Und es ergeben sich mit Kollegen als auch mit Patienten Gespräche. Mhm. Nicht immer und auch nicht jeden Tag. Das ist auch nicht das, was es sein soll. Aber ich glaube, eine Kollegin hat zu mir mal gesagt, naja, du hast Jesus immer so wie so in einem Rucksack. Der ist halt immer dabei. Aber du holst ihn nicht immer gleich raus und zeigst ihn jedem, aber er ist halt da. Und ich glaube, das ist auch voll, ich finde es voll schön, dass Gott uns da auch gebraucht, dass er sagt, hey, durch euch bin ich in der Welt sichtbar und bin ich in der Welt gegenwärtig. Mhm. Und dann kann man manchmal oder konnte ich manchmal mit Patienten ein Gebet sprechen, die das in der Situation brauchten, oder mit Angehörigen. Oder auch mal Kollegen einfach nochmal anders schwierige Situationen aufarbeiten, wenn man irgendwie was erlebt hat, was einen einfach noch eine Weile beschäftigt.
Genau, ich meine, man erlebt ja meistens Menschen in Not oder eigentlich immer. Menschen in Not, in Krisen, in herausfordernden Lebenssituationen. Wie geht man da selber damit um oder wie geht ihr selber damit um, wenn ihr da solche Dinge erlebt?
Also ich glaube, wir haben das Glück natürlich, dass wir uns austauschen können, also dass wir darüber reden können. Also tatsächlich bei mir jetzt bei der Feuerwehr, es waren schon auch manchmal, sagen wir mal, Notfälle dabei oder wo Menschen in Not gekommen sind, aber das Gros ist schon sind Ölspuren oder so, wo du denkst, ja gut, ist halt straßdreckig. Da muss ich nicht groß mit drüber schätzen. Aber bei der Rahel ist schon was anderes, gerade im Rettungsdienst, wenn sie da heimgekommen ist und hat dann noch gerade eigentlich vor 10 Minuten noch eine Reanimation gehabt und ist gut oder schlecht verlaufen. Da war es schon normal, dass wir noch mit drüber geschwätzt haben, also über das, was sie schwätzen durfte eigentlich. Und dass man einfach, dass sie das sich von der Seele reden konnte und dass ich ihr da auch Mut zusprechen konnte, vielleicht, ja.
Mir war es immer eine große Hilfe in allen Situationen, die ich erlebt habe, egal ob es jetzt im Krankenhaus oder im Rettungsdienst ist, zu wissen, dass Gott die Kontrolle hat. Und dass ich als Mensch eine gewisse Fachexpertise habe und dass ich manche Dinge weiß und manche Dinge tun kann, aber dass ich es letztendlich nicht in der Hand habe. Das ändert nichts daran, dass ich nicht alles gebe, dass ich nicht wirklich alles versuche und mit Feuereifer da arbeite und versuche, diesen Menschen das Leben zu retten oder irgendwie, ja, eben das umzusetzen, was ich auch gelernt habe. Aber letztendlich ist es nicht meine Entscheidung, ob ein Mensch stirbt oder ob ein Mensch lebt. Und das hat mir immer sehr geholfen, sodass ich jetzt auch sagen würde, keiner meiner Einsätze hat mich jetzt irgendwo traumatisiert, weil ich letztendlich immer sagen konnte, okay, ich habe mein Bestes gegeben, aber in diesem Fall hat Gott anders entschieden oder in diesem Fall hat Gott Gelingen dazu geschenkt. Das führt auch dazu, dass ich jetzt mir nicht auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, Mensch, was habe ich da für einen geilen Job gemacht so. Sondern, und das Wissen, dass ich da abhängig bin von Gott und dass das jeder Mensch ist, ist für mich ein ganz großer Trost, weil ich dann auch in Bezug auf mein Leben, auch wenn wir jetzt in Südsudan gehen, sagen kann, meine Zeit steht in Gottes Händen. Da gibt es ja dieses Lied auch, wo ich sage, es ist nicht meine Verantwortung letztendlich, sondern da gibt es jemanden, der auch den großen Blick drumherum hat, der wirklich alles, alles sieht und der weiß, wie viel oder was wann dran ist.
Starke Perspektive, Jetzt nochmal, wie geht's bei euch jetzt weiter? Wollt ihr uns da noch kurz mit reinnehmen, weil so richtig gesagt haben wir es, glaube ich, auch nicht.
Ja, also wir werden am 12. März, so Gott will, ausreisen, in Südsudan fliegen im Prinzip. Zuerst mal ist ein ganz normaler Längsstreckenflug über Addis Abeba mit Ethiopian Airlines. Und dann kommt noch so ein Inlandsflug mit einem Kleinflugzeug, weil die Piste, da gibt es keinen Flughafen, wo wir hingehen, sondern es landet halt auf so einer Graspiste. Genau, das ist so der nächste große Schritt. Jetzt am Sonntag wird, also am 25. wird ein Denken von die Aussendung sein. Also die
herzliche Einladung dazu auch. Genau. Aber wobei, das ist schon vorbei, wenn der Podcast kommt. Ja.
Genau, also die Aussendung sein, da sind wir auch dankbar, dass wir im Prinzip das Glück haben, dass uns drei Gemeinden aussenden. Also wir werden ausgesendet von der Süddeutschen Gemeinschaft, von der Landeskirche, also Kirchengemeinde Deggenfrohn und von dem ehemaligen Arbeitgeber meiner Frau, von der Diakonie-Schwesternschaft. Und die stehen da hinter uns. Sind wir auch sehr dankbar. Und werden da ausgesandt.
Ja, wir werden dann im Südsudan 3 Monate erstmal sein. Wir kommen im Sommer nochmal kurz nach Deutschland, weil mein Bruder heiratet und wir werden nochmal einen Sprachkurs machen bei der Organisation Wycliffe. Und jetzt die ersten 3 Monate, die wir dort sind, sind dann einfach da, um mal Land und Leute kennenzulernen, sage ich. Auch das Team vor Ort und einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern und auch zu gucken, was brauchen wir noch, was müssen wir bei der nächsten Reise noch einpacken. Ja. Und da sind wir sehr gespannt. Aber freuen uns auch drauf, dass es endlich losgeht nach einer langen Vorbereitungszeit jetzt.
Cool, ja. Wie kann man mit euch in Kontakt bleiben, von euch erfahren?
Vielleicht sagt ihr da noch. Wir schreiben ein Newsletter, wie regelmäßig wird sich noch zeigen. Ja. Aber immer wieder schreiben wir ein Newsletter, den kann man im Internet, man kann die per E-Mail bekommen, bestellen und wir verschicken den dann. Man kann uns auch folgen auf Instagram, Rahel und Dominik. Das ist noch, ich weiß noch nicht, wie gut unser Internet sein wird vor Ort, ob das reicht, um wirklich Instagram mit Bildern und Videos zu befüllen, aber zumindest wenn wir Internet haben, machen wir das. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir, einmal die Woche ein kurzes Update reinschreiben, was machen wir gerade, wofür kann man vielleicht auch beten, was steht gerade an oder genau.
Genau, also wer da Näheres wissen will, darf sich auch gerne bei mir melden, dann stelle ich da irgendwie den Kontakt her. Ich werde auch euren Kanal verlinken auf Instagram. Wie kann man euch unterstützen?
Ja, wir sagen da immer, es gibt 3 Möglichkeiten. Sehr gut. Kann auch sich für alle 3 entscheiden natürlich. Man kann für uns beten, das finde ich persönlich oder finden wir sehr, sehr wichtig. Wir werden da in einem Gebiet sein, wo die Versorgungssituation nicht ganz einfach ist, wo die Menschen noch sehr tief verwurzelt sind in einem Ahnen- und Geisterglauben. Da sind wir dankbar für alle Gebete. Ja. Wir sind finanziell abhängig von Spenden. Wir können dort nur arbeiten und leben, wenn Menschen monatlich uns Geld überweisen oder auf unsere Kostenstelle überweisen. Ich sage da immer, man muss da auch nicht direkt an 50 oder 100 Euro pro Monat denken. Wir haben auch einen Studenten, der uns jeden Monat 10 Euro spendet. Und das ist voll schön. Und wenn viele Leute 10 Euro geben, ist es schon richtig viel.
Man kann natürlich auch einmalig
was spenden. Ja, man kann auch einmalig, genau. Das geht auch, genau. Und ja, wir laden immer noch ganz herzlich ein, uns auch praktisch zu unterstützen. Also man kann auch mit Diguna, das ist die Organisation, mit der wir gehen, einen Kurzzeiteinsatz zum Beispiel machen oder auch einen Langzeiteinsatz und dann für, wie wir es gemacht haben in Kenia, 3 Monate oder so mal bei uns vorbeischnuppern und bei uns mitarbeiten vor Ort. Die Möglichkeit gibt es auch.
Cool. Man kann das auch noch kürzer machen. Es gibt auch Ferieneinsätze. Da, also man muss jetzt auch keine Ferien haben, man kann ja auch Urlaub nehmen. kann man auch einfach so Ferieneinsätze machen. Ja. Ich finde auch ganz spannend, einfach mal aus seinem Alltag raustreten, mal ein anderes Land kennenlernen. Das ist immer auch verbunden mit ein bisschen Sightseeing, soweit es möglich ist, dass man einfach mal das Land kennenlernt und dann noch was Gutes dabei tut. Also herzliche Einladung, da kommen möchte.
Cool, ich möchte das Erste, was du gesagt hast, einfach gleich wahrnehmen und ein kurzes Gebet für euch sprechen, wenn das
Ja, vielen Dank.
Herr Jesus, ich bitte dich für Rahel und Dominik, dass du sie jetzt begleitest auf diesen letzten spannenden Wochen vor ihrer Ausreise und dass du alles vorbereitest und alles leitest, auch dort vor Ort schon alles vorbereitest für ihr Ankommen. Wir wollen dich bitten, dass du sie bewahrst und dass du sie zum Segen setzt dort, dass sie gut ankommen dürfen, dass sie Kultur und Menschen dort kennenlernen dürfen und gut reinfinden. Und wir bitten dich auch, dass du sie vor Krankheiten bewahrst und dass du ihnen nahe bist und sie spüren dürfen, dass du sie trägst und dass du die Kontrolle hast und dass du der Herr bist. Segne du sie. Amen.
Amen.
Ja, und jetzt bleibt mir einfach euch nochmal ganz herzlich Danke zu sagen für alles, was ihr mit uns geteilt habt, für alle Einblicke, die ihr gegeben habt. Vielen Dank dafür. Das war jetzt, finde ich, echt viel. Wir sind weit rumgekommen an den verschiedensten Themen. Ja, und auch an dich, wenn dich das eine oder andere Thema angesprochen hat oder bewegt hat, du vielleicht auch dran gestoßen bist, dann teil gerne deine Gedanken und Fragen mit uns, mit mir. Gerne auf Instagram oder WhatsApp oder auch per E-Mail. Und ansonsten bleibt mir einfach nur zu sagen, ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört, in die nächste Folge. Macht gerne Werbung für uns. Und wenn ihr jemanden kennt, den ich mal interviewen sollte, dann connectet mich gerne mit der Person. Ansonsten seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.